Herzlich willkommen bei Kusch Leaks, der Podcast von My Kusch Finder. Ich habe hier vor mir die wunderbare Martina Wirth. Sie kommt aus Österreich, aktuell in Wien, und sie ist erfolgreiche Coachin und möchte gerne euch noch ein bisschen was erzählen. Ja, dann gerne du, Martina.
Ja, hallo Hannes, danke für die Einladung und für die Gelegenheit, dir über Coaching auszutauschen und auch mein Herzensthema, nämlich die Kollaboration von Teams, mit dir zu besprechen.
Ja, das klingt sehr spannend. So ein Team ist ja immer sehr mannigfaltig und vielfältig. Das stelle ich mir sehr schwer vor, im Team auch immer so eine Einheit zu finden. Wie kannst du denn da anderen Leuten helfen?
Ja, also ich bin seit mehr als 20 Jahren Coach von Führungskräften und Teamleitern, Projektleitern und war auch oft genug in verschiedenen Teams, in größeren und kleineren, in erfolgreichen und weniger erfolgreichen Teams. Und aus eigener Erfahrung, aus Beobachtung und auch aus der Perspektive eines Coaches konnte ich feststellen, dass die Zusammenarbeit im Team nicht so gottgegeben ist oder sich nicht von alleine einstellt. Und mein Angebot als Coach ist jetzt, Teamleiter zu unterstützen, diese Magie der Zusammenarbeit, ich nenne es immer die Magic of Collaboration, zu gestalten. Und da gibt es ein paar Tricks und ein paar Kniffe, wo man da hinschauen kann, damit man erfolgreiche Teams aufbauen kann und auch die Zusammenarbeit steuert bzw. auch dazu beiträgt als Teamleiter, dass die Teams sehr gut performen.
Ja, welche Gruppenstärke haben denn diese Teams? Sind das so 3 Leute oder 5 oder ist das unterschiedlich?
Also grundsätzlich sagt man ja, ein Team ist immer so zwischen 3, 4 bis 8 Personen. Das hat auch damit zu tun, dass die Abstimmungen, die Gespräche, die Kommunikationsschleifen, je mehr Personen in so einem Team sind, umso schwieriger wird es oder umso länger dauert es. Also oft gibt es größere Teams, aber es gibt dann Subteams. Grundsätzlich ist, glaube ich, meine Methode oder das, was ich anbiete im Coaching, auch für größere Teams geeignet. Wenn man aber darüber nachdenkt oder aus eigener Erfahrung weiß jeder Freundeskreis oder wie man, je größer die Gruppe wird, umso aufwendiger oder umso exponentiell steigert sich die Anzahl der Interaktionen natürlich und das ist jetzt mein Ansatz, um alle Teammitglieder auch zu beteiligen, also auch dieses Commitment für die Sache oder für das Ziel zu erhalten.
Du hast gesagt, immer mehr Interaktion, je mehr auch da dran sind. Ja, das heißt ja auch potenziell immer mehr Konfliktpunkte, Konfliktpotenzial. Wie geht man denn damit um, wenn der eine sagt links und der andere sagt rechts?
Das ist interessant, dass du sofort auf das Konfliktpotenzial kommst. Das ist natürlich auch oft ein Anlassfall für meine Coaching-Kunden, dass es, also wenn ein Team gut läuft oder wenn ein Team gut zusammenarbeitet und die Ergebnisse liefert und sich alle gut verstehen, dann braucht der Teamleiter oder meistens keinen Coach, also dann ist ja eh alles super. Aber Konfliktfälle oder Missverständnisse oder auch, wenn man so den Eindruck hat, es läuft jetzt im Team nicht rund, weil jemand blockiert oder jemand verweigert sich verschiedenen Aufgaben oder verweigert sich der Zusammenarbeit. Das sind so Anlassfälle, wo meine Coaching-Kunden dann zu mir kommen und aufschlagen und dann wird das einfach besprochen. Also wir führen dann eine Analyse durch und schauen dann an. Konflikte, da gibt es ja verschiedene Ebenen. Also das ist jetzt, würde zu weit führen in diesem Podcast, die Konfliktstufen oder Eskalationsstufen nach Glasl. Ich schaue dann immer so ein bisschen drauf. Meine erste Frage für einen Teamlead ist immer, okay, was trägst du als Teamleitung, als Teamleader zu diesem Konflikt bei? Das ist so oft eine augenöffnende Frage.
Wenn du mal ein Beispiel gibst aus deiner Coaching-Erfahrung oder aus deinem bisherigen, was war so bisher so das Größte oder so das Schwerste, was du zu knabbern hattest bei deinen Coaches?
Ja. Also ich knabber ja Gott sei Dank nicht. Im Coaching unterstütze ich ja meine Führungskräfte, dass die ihre Aufgaben gut bewältigen, und gemeinsam schaut man sich das dann an. Man unterschätzt, oder viele Führungskräfte, viele Teamleader unterschätzen ihre Wirkung, die sie auf Teams haben. Also wenn man jetzt wieder den Konfliktfall hernimmt, oft ist es so, dass manchmal man gerne den Konflikt nicht gleich anpackt. Also man lässt ihn mal so ein bisschen liegen oder man wartet als Führungskraft ab. Und da rate ich dringend ab. Weil je länger so ein Konflikt nicht thematisiert wird im Team oder angesprochen wird, umso mehr Gossip, umso mehr Gerüchte, umso mehr Fantasien bilden sich bei den Konfliktparteien oder generell auch im Team, weil die ja auch mit betroffen sind. Das merkt ja dann jeder, wenn schlechte Stimmung ist oder wenn der Kollege A mit dem Kollegen B nicht mehr spricht, dann. Also mein Tipp ist wirklich, als für die Führungskraft, das relativ früh anzusprechen. Also einfach zu sagen, ich habe da eine Wahrnehmung, ist da heute schlechte Stimmung oder nehme ich da was Falsches wahr, was ist da los? Weil der Konflikt entsteht ja oft durch Missverständnisse und meistens durch Kleinigkeiten. Aber je mehr man das liegen lässt und je mehr man sich da auch in die Situation, die Konflikte, Parteien sich verbeißen lässt, umso schwieriger wird es dann auch wieder, das aufzulösen. Ja. Genau.
Was mache ich, wenn das Kind jetzt im Brunnen gefallen ist, der Konflikt ist groß? Soll ich denn zu dir kommen und ein Coaching holen? Oder
Ja,
was kann ich
also
denn machen?
ich glaube, manche Führungskräfte schaffen das auch ohne mich, aber ich bin da gerne an ihrer Seite und mache dann einen. Quasi einen Kommunikationsplan, also wie kann man das ansprechen? Ja? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, je nachdem auch wie groß das Team ist und wie schwer der Konflikt ist und wie groß auch schon die Auswirkungen dieses Konflikts spürbar sind in der Performance, in der Zusammenarbeit, im Ergebnis, in der Qualität. Ich würde das gern oft ansprechen als Führungskraft mal im Team. Zu sagen, ich nehme da was wahr, Schwingungen wahr, das gefällt mir nicht. Ich möchte, dass unser Team gut zusammenarbeitet. Möglicherweise passiert da schon was oder auch der Konflikt oder am Konflikt beteiligten Personen sind schon einmal, können sich sicher sein, dass es nicht unbemerkt bleibt, dass da jetzt was nicht stimmt. Das ist schon mal die erste Stufe. In der zweiten Stufe würde ich als Führungskraft dann vielleicht so ein Einzelgespräch führen mit den, wo ich denke, der Konfliktparteien oder Partner, und würde mir mal einfach die Situation anhören. Und dann gibt es jetzt noch so eine Situation, die knifflig sein kann für Führungskräfte. Manche Konfliktpartner oder manche Mitarbeiter wünschen sich dann, dass die Führungskraft den Konflikt löst, sprich entscheidet. Ja, dass sie dann sagt, okay, A hat recht und B hat nicht recht oder irgendwie so ähnlich wie ein Richter bei Gericht dann für eine Partei schuldig spricht und die andere frei von Schuld spricht. Und da kann ich allen Führungskräften nur abraten. Weil das ganze Team lernt, ah, okay, sobald es da irgendwie ein Missverständnis gibt oder was, laufen wir schnell zur Führungskraft und die Führungskraft wird das dann für mich regeln. Und die Idee von Teams ist aber eigentlich in der ganz toll ausgeprägten Stufe, ist eigentlich, dass Teams ohne Führungskraft performen. Ja? Also die Führungskraft sollte ja nur schauen, oder dafür Sorge tragen, dass das Environment, dass die Arbeitsbedingungen für das Team so gut gestaltet sind, dass die ganz von alleine produktiv und einfach diese Magie der Zusammenarbeit gestalten können. Also das ist schon mal der erste Punkt, sich zu früh als Richter in diesen Konflikt hineinziehen zu lassen. Habe ich dann die verschiedenen Perspektiven mir angeschaut oder angehört? Auch da Vorsicht, nicht zu früh zustimmen und sagen, ja, du hast recht und das geht überhaupt nicht, sondern einfach mal ganz wertfrei versuchen, Informationen zu sammeln. Dann würde ich auch noch mit den anderen Kollegen im Team drüber sprechen, wie die das wahrnehmen, was ihre Hypothesen sind. Und den beiden, die die Konfliktträger jetzt sind, würde ich mal auch anleiten und sagen, also wie könnt ihr gemeinsam den Konflikt lösen? Was braucht ihr? Ja, oft ist es ja so, dass es, manchmal ist es eine Überschneidung der Aufgabengebiete. Da kann der Führungskraft beitragen und sagen, okay, wie dröseln wir das auseinander? Wer macht was und wo ist die Schnittstelle? Da muss das einmal moderiert werden, vielleicht auch gar nicht vorgegeben werden, das sollen sich die selber überlegen, wenn das möglich ist. Und dann ist Ruhe. Oft ist es auch ein Missverständnis, dass man zu wenig wahrgenommen wird, dass man zu wenig wertgeschätzt wird. Oft ist es länger im Team und jünger im Team und dann kommt jemand neuer und bringt neue Ideen und die im älteren im Team oder die länger im Team Mitglieder, die sagen, ja, das haben wir ja eh auch schon alles vorgeschlagen und jetzt kommt der Neue, die Neue und plötzlich ist es das Wunderding. Also ich glaube, wichtig ist, kein großes Drama zu machen, Konflikte frühzeitig anzusprechen, aber unterm Strich ist ein Konflikt immer der erste Schritt zur Veränderung. Und ich glaube, dass Teams wahnsinnig viel lernen können, wenn sie die Scheu vor Konflikten ablegen. Weil ein Konflikt ist ja einfach nur eine verschiedene Perspektive zu einem Thema. Und wenn ich sage, ah, okay, du siehst das so, ich sehe es so, oder wir überschneiden uns da und das macht keinen Sinn, dass wir doppelte Arbeit machen, lass uns doch darüber reden, wie wir das auseinanderdröseln, weil wenn du deine Arbeit machst, ich mache sie, wir müssen nichts doppelt machen, sind wir schneller fertig, ja? Also oft hängen auch Teammitglieder so an ihren Aufgaben. Manche mögen nichts abgeben. Aber das aufzudröseln und zu sagen, so Leute, machen wir es uns doch alle gemeinsam ein bisschen netter und ein bisschen effektiver und lernen wir draus, aus dieser Konfliktsituation. Ja? Und ich denke, je früher oder je schneller Konflikte angesprochen werden, umso besser ist es.
Sehr gut. Gibt es denn so dieses ideale Team? Du hattest ja von diesen Stufen gesprochen. Ist es denn nur auf dem Papier so oder gibt es tatsächlich solche perfekten Teams?
Also perfekt. Niemand ist perfekt, um Gottes Willen. Perfekt ist ja äußerst langweilig und perfekt finde ich auch sehr starr. Ja, also Perfektion wäre ja quasi etwas ja, in eine sehr starre Form gegossen. Ich glaube, das Wichtigste oder der wichtigste Unterschied zwischen einem gut funktionierenden und eingespielten Team und einem Team, das weniger gut funktioniert, ist einmal das Vertrauen. Das Vertrauen aller Teammitglieder, dass meine Arbeit da wertgeschätzt bin, dass ich so wie so bei einem Uhrwerk so ein Zahnrädchen bin und wenn ich mich nicht drehe, dann dreht sich vielleicht auch das ganze Uhrwerk nicht. Das zu verstehen, aber auch zu vertrauen oder vertrauen zu können, dass die anderen im Team mir nichts Böses wollen und mir auch gemeinsam, dass wir gemeinsam was Tolles erreichen können. Und wenn das funktioniert, ist das Vertrauen sehr groß. Wenn das Vertrauen oder wenn so ein bisschen Missverständnisse sind und Konflikte schwelen, ist damit auch immer verbunden, dass Vertrauen schwindet. Und wenn Vertrauen mal schwindet, dann ist es auch schwierig, das wiederherzustellen. Deswegen ist es, komme ich wieder zurück, so wichtig, Konflikte schnell anzusprechen. Weil der Vertrauensverlust, den wieder zu reparieren, das ist ganz was Schwieriges. Es dauert viel länger als diese Unbedachtheit, dass vielleicht ein Teamleiter aus Bequemlichkeit oder weil er keine Zeit hat oder sich denkt, ach komm, na, ich möchte da jetzt nicht hingreifen, einen Konflikt nicht anspricht. Ja. Was funktioniert? Die Kommunikation, also Vertrauen, bedingt ja auch eine klare und offene Kommunikation. Und da habe ich auch so ein Motto, sprecht doch miteinander und nicht übereinander. Ja, also das erlebt man natürlich auch oft in Teams, Ah, da ist alles im Teammeeting, ist alles super und dann gehen sie nach dem Team in die Küche und dann wird wieder über irgendwen oder über irgendeine Performance oder über irgendeine Präsentation vom Kollegen oder von der Kollegin hergezogen. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Also das ist für mich dieser Gossip, also oder dieses bösartige, wie soll man sagen, dieses bösartige Bewerten von anderen, das ist ein Merkmal, für dass das Vertrauen auch nicht da ist. Weil wenn ich das Vertrauen habe, dann kann ich das im Meeting ansprechen. Ja, kann ich sagen, also deine Präsentation war für mich jetzt nicht so eindeutig. Ich muss ich ehrlich sagen, ich kenne mich jetzt nicht so ganz aus. Vielleicht können wir das nochmal nachschärfen. Ja. Da kommt aber auch die Führungskraft ins Spiel, weil auch die Führungskraft muss natürlich zulassen, dass sie dann natürlich auch vielleicht offen und ehrlich, jetzt will ich nicht sagen kritisiert, aber angesprochen wird. Ja? Also auch die Führungskraft muss sich natürlich dem stellen und muss sagen, okay, ich möchte auch hören, wenn ich unklar in der Kommunikation bin, wenn meine Ziele nicht verstanden werden. Ja? Also da, ich muss mich dem natürlich auch stellen. Genau, also klare Kommunikation, Vertrauen. Und ich finde, was auch sehr wichtig ist für Teams, also das ist jetzt nicht nur ein Spaßverein in beruflicher Hinsicht, sondern die müssen ja irgendwelche Ziele erreichen. Also die müssen ja irgendwas produzieren oder was verkaufen oder irgendwelche Dienstleistungen erbringen. Und da ist es auch ganz wichtig, die Ziele so zu definieren, dass das jeder verstehen kann und auch seinen Beitrag sieht. Ja, was ist mein Teil an dem Ziel? Und dass das auch gewürdigt wird. Und so abschließend würde ich sagen, ganz wichtig ist das auch zu feiern. Ja, also wenn sich Teams gut verstehen, die feiern auch gern, die gehen dann auch gern mal auf ein Feierabendbier oder unternehmen auch vielleicht außerhalb was. Und auch das kann ich als Teamleiter ein bisschen anregen. Ja, also warum nicht dazu einladen, zu sagen, man geht regelmäßig auf einen Drink oder man bietet vielleicht an ein gemeinsames Mittagessen einmal im Monat, wo man auch quasi die Teamkollegen oder das Team auch auf privater Ebene ein bisschen anders kennenlernen kann. Ja.
Was ich mich gerade frage, ist dieser Teamleiter, der ist ja quasi der Firma unterstellt. Ne? Und wie oder wo ist der Gap? Wie kann der Teamleiter am besten zwischen, das ist mein Team, das hat diese Bedürfnisse bestehen dort und das sind die Bedürfnisse der Firma. Wie kann er am besten da so zwischenhändeln?
Ja. Ich meine, der Teamlead oder der Teamleiter ist ja natürlich auch möglicherweise wieder in einem anderen Team auf seiner Ebene, hat er ja vielleicht auch auf der Peer-Ebene Kollegen, denen es ähnlich geht. Ja, also auch da könnte man sich natürlich zusammenschließen im Sinne von, da ist er dann nicht Teamleiter, sondern da ist er Teammitglied auf der nächsten Ebene. Und man könnte natürlich mal schauen, was brauchen wir zum Arbeiten. Also das ist ja schon die Hauptaufgabe einer Führungskraft, sicherzustellen, dass die Mitarbeiter all das haben, um gute Ergebnisse zu liefern. Ja. Und das ist manchmal mit Kosten oder oft mit Kosten verbunden, aber manche Dinge sind kostenfrei. Ja, ein freundliches Guten Morgen kostet nichts.
Sehr gut,
Ja,
ja.
also außer das Gute Morgen. Oder einfach. Ja, sich als Teamleiter, gerade jetzt hybride Teams, wo sehr viel online, die Meetings sehr viel online stattfinden, auch da sich die Zeit zu nehmen für einen Check-in und auch mal zu fragen, wie es den Leuten geht. Ja, im persönlichen Zusammentreffen, im Face-to-Face ist das ganz üblich. Online ist man oft so getaktet, dass man das vergisst und einfach nicht fragt auf der persönlichen Ebene. Also wirklich auch die Menschen wahrzunehmen. Das kostet nicht viel als Teamleiter, aber es ist die Aufgabe einer Führungskraft. Ja. Und natürlich muss man auf Kosten schauen. Manche Teamleiter würden sich wundern, wie viele gute Ideen sein Team oder ihr Team hätte, um das kostengünstig zu machen. Also man muss das ja nicht alleine entwickeln. Und da bin ich wieder bei dieser Collaboration. Ja? Fragt es doch die Leute, wir müssen Kosten einsparen. Wo können wir das? Wie könnte man, oder wir müssen den Prozess kürzer machen. Was habt ihr für eine Idee? Weil die sind genau an der Stelle, wo die tagtäglich damit arbeiten. Ja. Und ja, und die Vorgaben, ich verstehe schon, diese Sandwich-Position ist manchmal auch schwierig, aber auch das ist dann ein Anlassfall fürs Coaching, nämlich das auszutarieren und auch den Teamleiter vorzubereiten, wie kann ich für mein Team bessere Bedingungen aushandeln, wie kann ich mehr Ressourcen gewinnen, um meine Erfolge auch sicherzustellen. Ja. Ja.
Nun habe ich gelernt, dass es Unterschiede gibt zwischen Training und Coaching. Kannst du
Ja.
das vielleicht noch mal ein bisschen klarer stellen, was so ein Training wäre und was ein Coaching?
Also im Training ist es ja so, da gibt es grundsätzlich auch eine Überschrift, also da geht es dann um schwierige Gespräche führen oder Ziele definieren und da wird dann eingeübt oder da geht es mehr um Wissensvermittlung, sprich der Trainer ist der, der das Wissen hat und weitergibt und dann wird das auch noch geübt, eingeübt im Training. Also wenn ich jetzt so Fußball als Vergleich, als Metapher hernehme, also im Training wird halt geübt, wie man einen Elfmeter schießt oder wie man eine Ecke schießt, ja. Im Coaching würde der Stürmer dann vielleicht kommen, ins Coaching gehen, wenn er irgendeine Barriere hätte oder plötzlich nicht mehr ins Tor schießen oder treffen kann oder was auch immer. Ja. Das heißt, erstens, Coaching ist auf einer persönlicheren Ebene. Es ist ja auch ein One-to-One. Im Training sitzen ja oft mehrere Teilnehmer des Trainings. Und im Coaching kann ich natürlich, der Vorteil vom Coaching ist, ich kann genau auf die Situation eingehen, die der Teamleiter hat. Also wenn ich jetzt schwierige Gespräche führe in einem Training-Setting, habe ich verschiedene Teamleiter, da hat jeder ein anderes Team und jeder hat eine andere Situation. Da kann man halt eher nur so Basics oder Theorie, also wie will ich jetzt sagen, nur Theorie, aber man kann das schon auch üben, aber manches wird dann halt nicht passen. Im Coaching kann ich natürlich dann schon genau fragen, okay, was hast du schon ausprobiert, was ist passiert, welches Ergebnis, wieso hat das nicht geklappt, was ist deine Hypothese? Und kann auch besser an der Person dranbleiben, ja? Und das mit der Person erarbeiten. Also im Coaching arbeite ich einfach am Individuum. Ich biete allerdings auch Teamcoachings an, das heißt, ich gehe auch in die Teams hinein. Also wenn eine Führungskraft, ein Teamleader sagt, ich habe das jetzt schon so oft probiert und irgendwie komme ich nie dorthin, wo ich gerne wäre, dann kann ich natürlich, dann biete ich Shadowing an. Also das heißt, ich gehe mal mit, zum Beispiel zu einem Teammeeting, zum schwierigen Teammeeting und beobachte mal, was so trotz guter Vorbereitung dann die Hürden sind oder die Stolpersteine sind oder wo die Führungskraft sich dann in der Wirkung auch wieder reduziert. Ja, also oft ist es so, dass Führungskräfte gut vorbereitet sind, aber dann durch Körpersprache, Tonfall, Unbedachtheiten oder irgendeinen Schlusssatz die ganze Wirkung wieder zunichte machen. Also auch das erlebe ich manchmal. Aber das kann man ausräumen. Ja? Das fällt einem selber nicht auf, weil man sich ja nicht so beobachtet, wenn man aktiv ist. Aber ich als Beobachter kann das natürlich dann rückspiegeln und an dem kann man natürlich arbeiten.
Ah, sehr gut. Das heißt also, du sitzt auch in den Meetings drinne, machst die Notizen dazu und dann gibst du später Feedback.
So ist es, genau. Dann wird noch konkret daran gearbeitet. Ist ja auch immer die Frage, wie möchte ich als Teamleader sein? Es gibt ja da auch verschiedene Ausprägungen. Es gibt auch da keine perfekte Führungskraft oder Teamleader. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man seine Persönlichkeit in diese Rolle auch einbringt. Und die ist auch ganz unterschiedlich. Es gibt ganz stille, ruhige, beobachtende Teamleiter, die auch sehr gut die Menschen oder ihr Team führen. Und dann gibt es wieder ganz quirlige, ganz aktive, die alles niederreißen. Und die haben aber dann interessanterweise auch andere Teams. Ja? Also da ist auch die Teamdynamik eine andere. Ja? Also, und dann gibt es halt wieder die ein bisschen unsicher sind. Da muss man dann vielleicht schauen, okay, diese Unsicherheit in deinem Führungsstil, in deiner Führungsrolle, löst möglicherweise ein Vakuum aus, ein Führungsvakuum, das dann jemand aus dem Team füllt. Ja, also dann habe ich plötzlich so jemanden im Team, der, ich will nicht sagen, dir die Führungsrolle streitig macht, aber der auch eine starke Position im Team hat. Ja, und auch da muss man aufpassen. Das kann von Vorteil sein, weil die Frage ist immer, wem folgen die Teammitglieder? Ja. Also es kann von Vorteil sein, wenn man so eine starke Person im Team hat, so einen natürlichen oder intuitiven Leader, und die eigentliche hierarchische Führungsrolle hat möglicherweise wer anderer. Aber es kann auch, jetzt kommen wir wieder zurück, zu Konflikten führen.
Ja, also es ist quasi so wie in der freien Wildbahn, die Alphas gehen voran. Und in den Teams kann es aber sein, dass der Alpha gar nicht so der Teamleader ist, ne?
Ja, oder dass der Alpha nicht der nominierte Teamleader ist, sondern aus welchen Gründen auch immer jemand anderer aus der Unternehmenshierarchie den Teamlead-Hut auf hat. Ja.
Mhm. Wie gehe ich denn als Firma damit um, wenn der eine jetzt die Macht an sich reißt und dabei aber eher gar nicht der...
Naja, also wenn ich jetzt sozusagen auf der nächsten Ebene wäre als Führungskraft und ich sehe, dass in einem Team der Teamleader, ich will nicht sagen torpediert wird, aber dass der in seinem Team auch einen anderen hat, der sich als Teamleader, ich nenne es jetzt mal so, benimmt, dann würde ich mal ja mit dem nominierten Teamleader ein Gespräch führen und sagen, okay, fällt dir das auch auf oder wie ist dein Verhältnis zu diesem anderen starken Teammitglied? Möglicherweise ist das abgesprochen. Ja? Also es kann ja auch Sinn machen. Ich denke da jetzt an Expertenteams oder wenn es um ganz spezifisches Know-how geht, dass zum Beispiel ein Teammitglied hat aufgrund von Qualifikation, aufgrund von Dauer der Unternehmenszugehörigkeit, er aber möglicherweise nicht aus verschiedenen Gründen nicht in die nominierte Teamrolle möchte oder passt oder vorgesehen ist. Ja, also man darf da sich, glaube ich, gar nicht so schnell ein Urteil bilden. Aber wenn der nominierte Teamleader damit ein Problem hat, müsste man natürlich daran arbeiten. Also dann wäre natürlich auch wieder Coaching ein Thema, das heißt, um ihn zu stärken, um dieses vielleicht entstandene Führungsvakuum auszugleichen oder zu füllen. Auch um Klartext zu reden, wie man mit so einer starken zweiten Position im Team umgeht, ob das so bleibt, ob es da berechtigte Ansprüche auf die Teamleader-Rolle gibt oder ob das auch eine, wie soll man sagen, eine verschobene Selbstwahrnehmung ist, die mit der Fremdwahrnehmung überhaupt nicht übereinstimmt. Also das müsste man sich dann genauer anschauen. Letztendlich, die Entscheidung, glaube ich, müsste der Teamleader machen und dann natürlich die Führungskraft vom Teamlead, wenn das Team die Ergebnisse halt mittelfristig nicht bringt, ja, die erwartet werden. Also dann würde ich da schon auch hinschauen.
Ja, sehr gut, ja. gibt es denn eine konkrete Story, die du so erzählen kannst, wo mal was im Argen lag und du was gut geholfen hast oder lösen konntest?
Ja, also ich habe einmal einen Fall gehabt, da kam ein Teamleader zu mir und die Erzählung ging so, er hat ein neues Team übernommen, er ist aus der Teamposition, also aus dem Team heraus nominiert worden in die Führungsposition. Das heißt, er war vorher Kollege, Teamkollege und dann war er Führungskraft. Und er hat eine neue Teamkollegin dazu bekommen, seit er jetzt Teamleiter ist. Und die war so schwierig. Also das hat überhaupt nicht geklappt. Also es war alles schwierig mit dieser Kollegin und er weiß, versteht das gar nicht und er weiß sich auch nicht mehr zu helfen. Und ja, und im Laufe des Coachings sind wir dann draufgekommen, dass er hat nie von seinem Team gesprochen oder von seinen Mitarbeitern, sondern er hat immer von seinen Kollegen gesprochen und von seinen Kolleginnen. Und ich habe dann mal gefragt, sage ich, aber eigentlich sind das ja deine Leute, nicht? Also eigentlich ist es dein Team oder das sind deine Mitarbeiter jetzt. Du bist ja Teamleiter, ja? Und er hat sich da immer so ein bisschen, ist er ausgewichen und er hat gesagt, ja, aber wir sind ja alles Kollegen und ich möchte das nicht und wir kennen uns ja alle so gut. Und ich habe dann schon so ein bisschen vorgefühlt und wir haben dann eine Methode, eine Intervention, also wir haben das Systembrett dann verwendet und aufgestellt. Und es ist relativ schnell deutlich geworden, dass er nicht in diese Führungsrolle hineingegangen ist. Also er wollte irgendwie, wollte Teamleiter sein, aber gleichzeitig wollte er das, wie soll ich sagen, die Kehrseite, wenn man aus einem Team heraus der Teamleiter wird, ist natürlich, dass man dann nicht mehr so zum Team gehört wie früher. Also man wird dann nicht, man geht dann vielleicht nicht mit ihm immer essen oder er hat halt gemerkt, dass er anders behandelt wird. Und das wollte er nicht. Also er wollte irgendwie Teammitglied bleiben, obwohl er Teamleiter war. Und das hat die neue Kollegin, die ja die Historie von dem Team nicht kannte, total irritiert. Und deswegen war diese neue Kollegin auch so mühsam, weil die hat immer gefragt, weil die hat ihn nicht in der Teamleiterrolle wahrgenommen. Ja, für die anderen, die haben halt auch gemacht, was sie wollten. Also das hat er dann nachher schon auch erkannt, dass er Schwierigkeiten hat, sich auch mit dem einen oder anderen durchzusetzen. Aber das war so ein typischer Fall von einem Führungsvakuum. Ja. Und erst wie er sich durchgerungen hat zu sagen, okay, das ist mein Team, das sind meine Leute, das sind meine Mitarbeiter, also der musste das richtig einüben. Und dann ist er mit einigen anderen Interventionen in diese Teamrolle hineingekommen. Und dann hat sich auch das mit dieser neuen Kollegin beruhigt, ja, weil die hat dann, also es war dann eine Rollenklarheit da.
Wow. Und du konntest quasi an den Indikator von Kollege und wie man das quasi anspricht, auch als ersten Indikator nehmen dafür, ah, hier könnte was sein. Ne?
Ja,
Das.
also man sieht das dann am Systembrett, sieht man dann natürlich auch, eine Führungsposition ist ja dann immer, also das ist so wie beim Bergsteigen, ja, also die Führungsrolle beim Bergsteigen hat dann der Bergführer, ja. Und wenn ich aber jetzt nicht die Führungsrolle, also wenn ich nicht der Bergführer sein will, sondern mich da als Dritter oder Vierter im Seil anhänge, dann ist die komplette Seilschaft verwirrt, ja. Und ich glaube, das unterschätzt man oft, ja. Sondern es muss jemand, und das passt vielleicht auch zu deiner Frage davor, was mache ich, wenn ich einen anderen Starken in meinem Team habe? Ne? Also es gibt dann vielleicht jemand anderen, der sagt, na okay, dann gehe ich voran. Aber ich bin jetzt gar nicht der nominierte Teamleader. Aber das sind genau diese Führungsvakuum, wo dann entweder Verwirrung, Verunsicherung oder jemand anderer nimmt den Platz ein. Und dann gibt es natürlich auch wieder Konflikte und Missverständnisse. Ja? Also diese Klarheit, klare Kommunikation und klare Abgrenzung ist, glaube ich, sehr wichtig, auch um dieses Vertrauen aufzubauen. Ja? Also jeder weiß dann, okay, da vorne ist der Bergführer und der geht voran. Und wir sind auch wichtig, wir müssen auch mitgehen. Also der trägt uns nicht den Berg hinauf. Wir müssen uns schon auch bewegen. Aber da habe ich jetzt einen, der die Führungsrolle übernommen hat. Ja? Und vielleicht auch noch als Ergänzung, im Expertenteam kann diese Führungsrolle je nach Projekt auch wechseln. Also das ist auch eine sehr spannende Konstellation. Das erlebt man auch oft in Matrix-Organisationen oder in so Expertenprojekten. Da ist nicht immer also da gibt es möglicherweise also einer von der Organisation bestimmten Führer, aber die Themenführerschaft, das ist auch noch einmal eine andere Dimension, die man auch noch mal berücksichtigen kann. Ja.
Wann ist es denn angesagt oder wann sollte man denn den wechseln?
Ja, also ich nehme jetzt mal so ein klassisches Digitalisierungsprojekt her, wenn jetzt so ein Unternehmen ihre Prozesse digitalisieren möchte, dann geht man normalerweise auch so vor, dass man unterschiedliche Projektstreams hat. also in der Produktion oder in der Finanz oder im Controlling, also da diese Fachexperten dann in deren Stream die Teamleads zu machen, weil die dieses Expertenwissen haben. Ja, es nützt nichts, wenn dann der IT-Verantwortliche, sozusagen der Experte von allen Streams ist, inhaltlich. Also der wird vielleicht der koordinierende Teamleiter sein, um dieses Projekt zu koordinieren, aber inhaltlich sind die Teamleiter dann sicher andere, nämlich die dann mit dem Tool oder mit dieser Software arbeiten müssen oder die einfach von den Prozessen wissen, wie die aufgesetzt werden müssen. Also das finde ich so ein klassisches Beispiel, dass für eine kurze Zeit auch die Teamleitung oder zumindest die Themenführerschaft abgegeben wird.
Ja, okay, das ist sehr spannend. Ja. Als abschließende Frage, hast du noch was, was du deinen Coaches gerne mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, als Führungskraft sich zwei Fragen zu stellen. Und das, wenn es geht, in der Früh und am Abend, wenn man so den Tag Revue passieren lässt. Die Frage ist immer, wo ist mein Anteil? Also an der Situation, am Erfolg, an dem Konflikt, was auch immer. Weil jeder hat einen Anteil. Also wir sind keine einsamen Inseln, sondern die Interaktionen, die tagtäglich stattfinden mit anderen Menschen, man trägt dazu was bei. Ja, also was ist mein Anteil? Und wenn man das reflektiert, dann kann man in feinen Nuancen auch feststellen, wo man Veränderungspotenzial findet. Und ein wichtiger weiterer Satz oder eine wichtige weitere Frage ist, kann ich mir selber glauben? Kann ich alles glauben, was ich denke? Weil Führungskräfte haben dann auch so manchmal, weil sie natürlich so viel entscheiden müssen und weil sie vorangehen müssen, verlieren sie so manchmal den Blick, dass das, was sie wahrnehmen und was sie denken, vielleicht nicht die einzige Wahrheit ist. Also da die Aufforderung, challenge das oder geh in die Reflexion auch mit jemand anderem, mit einem Coach zum Beispiel oder aber auch mit dem Team. Ja? Also ich nehme das so wahr, wie seht ihr das? Einfach sich eine weitere Meinung einzuholen, das kann auch sehr hilfreich sein. Das sind so meine zwei Tipps
sehr
oder
gut.
Lieblingsfragen.
Ja. Super, dann ich bedanke mich, dass du hier bei diesen Coach Leaks von My Coach Finder mit dabei warst. Martina, und ich würde mich freuen, vielleicht sehen wir uns ja noch mal.
Oder? Sehr gerne.
Sehr gerne, das freut mich.
Ich sage danke, Hannes, es war sehr, sehr interessante Frage. Vielen Dank.
Was du wissen musst, ja, gerne. Ist nah, im Podcast erfährst du's klar. Eins Coach, eins Insight, ja, ist da. Und mit My Coach Finder immer parat. Finde deinen Coach, der dich beraten mag. Wir bringen Licht ins Dunkel rein. Wissen das für dich allein. Kein Versteck, kein dummer Schein. Alles offen, alles fein. Coach Leaks, oh yeah. Was du wissen musst, ist nah. Im Podcast erfährst du's klar. Eins Coach, eins Insight, Lab ist da. Und mit My Coach Finder immer parat. Finde deinen Coach, der